Digital wird euch präsentiert von Meierstrom. Installiert, funktioniert.
Dienstagabend, ihr habt wieder einmal euer Rendezvous mit dem Cyberspace. Das ist das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Auch am 25. September 2012 haben wir wieder nur eins im Sinn, nämlich so ein richtig tiefgreifendes Glücksgefühl. Ich rede von dem Glücksgefühl, das sich dann einstellt, wenn man ein nerviges, unnötiges, lästiges und arbeitshemmendes Problem hat können aus der Welt schaffen und der Kompi dann wieder schnurrt, wenn ein zufriedenes Kätzchen im übertreiten Sinn natürlich will, wenn er wortwörtlich schnurrt, dann ist wahrscheinlich etwas mit der Festplatte nicht mehr
oder
so gut.
Klüftig.
Genau, das kann sein. Wir haben trotz Apple Maps haben wir den Weg ins Studio gefunden. Mein Name ist Matthias Schüssler und hier im Studio ist auch der Kevin Rechsteiner.
Hallo miteinander.
Kevin, siehst du das auch so? Es geht ja bei diesen Computerproblemen nicht nur um das Problem selber, sondern es geht auch so darum, um ein Machtgefälle, um ein Machtgefüge. Wer hat die Oberhand am Schluss, der Kompi, die Maschine oder als User der Mensch?
Meinst du, das ist so? Ich weiss nicht. Ich habe jetzt gerade in meiner Weiterbildung so eine Eingabe gehabt, dass alles von... Wir werden eigentlich nur enttäuscht, weil wir Erwartungen haben.
Also,
und das kann man da übertragen. Wir erwarten, dass das Ding funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, sind wir enttäuscht. Das Ding hat aber nie gesagt, dass es immer funktioniert. Das ist eine Erwartung, die wir haben.
Gut, also es gibt natürlich schon das Marketing, das da also eine Rolle spielt, wo uns sagt, dass alles magisch und lässig ist und wir...
Ja gut, das stimmt. Apple ist also, die sind gut bei so Sachen.
Genau. Das,
magically verschwindet und erscheint alles irgendwo, irgendwie.
Also es stimmt natürlich schon, es hat mit den Erwartungen zu tun, aber die werden mit Absicht geschürt. Und,
ja, das stimmt.
Und da geht man dann natürlich auch darauf hin. Man sollte nicht alles glauben.
Wir müssten mal so eine Philosophie-Halbstunde machen zu dem Thema. Das könnte man sicher fühlen.
Das, ich glaube, da wäre eine halbe Stunde, da wäre erst die Einleitung durch. Das machen wir mal wieder versprochen.
Aber wir schieben es raus. Wir machen jetzt genau. Zuerst Problemlösung, Fakten.
Ja, heute geht es wirklich um Fakten und wir versprechen nicht, ich erinnere mich, wir versprechen immer mal wieder, dass wir so Sendungen machen, die wir dann nie machen.
Ja, das stimmt.
Zum Beispiel die vom Touring ist auch immer noch ab. Wie auch immer, wir geben uns heute alle Mühe, dass Menschen gönnen und Maschinen eben wieder am Schluss so dünn
werden.
Und eben, vielleicht gibt es sogar das ein oder andere Glücksgefühl. Wir besprechen die Anliegen, die ihr per Mail auf digital@stadtfilter.ch geschickt habt. Mit dringenden Fragen, wie immer, läutet ihr uns an ins Studio auf 052 203 31 00 oder Twitter mit dem Hashtag Stadtfilter. Genau. Ich habe schon vorher gesagt, ich bin ein bisschen müde, darum habe ich auch das Wort Cyberspace vorher nicht rausgebracht, aber macht ja nichts. Wir starten mit dem Karl. Ich habe auf meinem jetzigen PC Office 2007 mit einer Lizenz. Nun möchte ich einen neuen PC kaufen, kann ich nun das Office 2007 deinstallieren und dasselbe auf den neuen PC installieren oder muss ich ein neues Office kaufen, Kevin?
Man kann, man darf. Wenn du den installierst, dann ist es rechtlich voll okay, dass du das auf einem neuen PC installierst. Musst du kein neues kaufen.
So ist es. Was kann passieren, ist, dass die Aktivierung kann fehlschlagen kann, genau. Wenn man es schon ein paar Mal quasi neu installiert hat, dann hat das Gefühl, irgendwann mal hat das Gefühl, er sei jetzt auf so viele Kompis installiert, dass er eben motzt. Das hat aber damit zu tun, dass man es nicht deaktivieren oder delizenzieren, genau. Dann muss man einfach per Telefon das aktivieren. Das geht eigentlich in aller Regel ohne Probleme.
Ja, man muss nicht anrufen, so ein paar Fragen beantworten, die dann eigentlich logisch sind, was dann euch fragt, ist es auf mehreren PC installiert, ist es auf einem neuen PC installiert. Und dann ist das eigentlich die ganze Geschichte.
Ich habe auch schon das bei Windows gemacht. Dort ist es so ein rein maschinelles Verfahren. Genau. Dort musst du einfach deine Nummern eintippen und dann musst du so einen ellenlangen Code kommst über und es ist mühsam, aber es funktioniert. haben wir doch eine Frage, zack, zack, durch einen rasanten Auftakt ist das gewesen, trotz der Müdigkeit. Die Marlies hat nochmal so eine Frage aus der schönen Welt von Microsoft. Sie zitiert ein Mail, das sie von Microsoft bekommen hat. Der Vertrag über Microsoft-Dienste, der für viele unserer Online-Dienste gilt, einschließlich des Microsoft-Kontos sowie vieler unserer Online-Produkte und Dienste für Kunden wie Hotmail, Skype, SkyDrive, Bing, MSN, Office.com, Windows Live Messenger, Windows Fotogalerie, Windows Movie Maker, Windows Mail Desktop, Windows Mail Desktop.
Windows Mail Desktop.
Und weiter wurden aktualisiert. Und dann will sie eigentlich nur wissen, ein Vertrag, was heisst das jetzt für sie? Ist das seriös? Soll sie den Vertrag unterschreiben? Und warum Vertrag überhaupt?
Also wenn ihr ein Produkt von der Microsoft installiert, nein, wenn ihr allgemein irgendein Programm installiert, müsst ihr ja immer setzen, dass ihr die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen habt. Habt ihr natürlich all. Hast du mal die allgemeinen Geschäftsbedingungen wirklich durchgelesen?
Nein.
Eben, gell? Ich auch nicht. Egal, die definieren, dass ihr die Software nicht verändern und dass ihr keine verbotenen Sachen machen dürft. Dort steht recht viel drin und die werden regelmäßig aktualisiert und wenn man die nicht akzeptiert, dann kommt man nicht weiter irgendwann. Dann läuft einfach die Software nicht mehr. Also man muss...
Genau, man muss aussteigen. Man muss, es ist die Wahl, den anzunehmen und zu akzeptieren oder auf die Software zu verzichten. Also das gibt es explizit oder implizit eigentlich überall, fast auch wenn ihr online eine Software nutzt oder so, ja. Gibt es dort immer so einen EULA, End User License Agreement. Da gibt's ja, hast du mal die wunderbare Folge von South Park gesehen, wo es der Human Centipede heisst?
Nein.
Die, glaube ich. Und dort hat der Herr Steve Jobs die Idee gehabt, er baue so eine Maschine, wo aber Komponenten menschliche Wesen sind. Und wie findest du dann menschliche Wesen, wo du kannst so zu einem grossen quasi Gadget zusammennähen? Du schreibst das in iTunes-Lizenzvertrag ein, wo niemand durchliest. Und alle, die dann Ja klicken, die haben quasi ihr Einverständnis gegeben, um diesem Riesengadget zusammengenäht zu werden. Also,
das ist ein bisschen böse. Aber es wird gemacht. Es gibt auch die, ich weiss nicht, wie die Software heisst, aber ich habe das auch mal gehabt. Man drückt dann, es kommt das Fenster, allgemein, also eben der Lizenzvertrag, EULA. Und man drückt, ich habe es gelesen, weiter. Und dann kommt die Meldung, sie haben 19 Seiten in 1,4 Sekunden durchgelesen. Finde ich recht schön. Ja. Ist ein kleiner, dezenter Hinweis drauf.
Das habe ich auch schon gesehen, das ist wirklich
finde ich
so.
Noch cool.
Nein, es ist so ein bisschen absurd, aber in aller Regel, es gibt natürlich so die Varianten davon, ich glaube, das sind so die Abo-Fallen im Internet, wo es auch so Nutzungsbedingungen gibt für Webseiten, wo man dann gratis Programm abladen kann, aber dafür 95 Euro zahlt im Monat. Dort kann es ein bisschen ein Problem werden. Ja. Aber so bei seriöse Anbieter, sage ich jetzt mal, sind in aller Regel auch die EULAs in Ordnung. Und Microsoft gibt sich ja jetzt da auch tatsächlich Mühe. Sie haben da den neu geschrieben, weil er soll kürzer und leichter verständlicher werden. Ich glaube, sie haben das noch nicht so richtig geschafft oder sind noch nicht am Ziel angekommen von dieser Idee. Aber es kann ja noch kommen und ja, also ich glaube, wenn sie die Produkte nutzen, kann sie das auch weiterhin.
Ja, ich glaube es auch.
Eine interessante Frage kommt vom Michael alias Schwäbi unter dem Begriff erscheint auf Google seit Jahren ein Video. Das Video verwendet die Tonspur der Nachtwach-Sendung. Das ist mich missbräuchlich und peinlich. Ich möchte Google auffordern, zu dem Stichwort andere Videos anzuzeigen. Kann man das? Wenn ja, wie? Erste Frage, hast du verstanden, was das Problem ist?
Nein, aber kannst du mir ein Stichwort mailen? Nein, also ich glaube, keine Ahnung. Also ich nehme an, das wird irgendein schwieriges Video sein.
Stichwort.
Wo?
Warte, ich tue das schnell
an. Egal. Nein, ist egal.
Video,
schwieriger Begriff. Ich möchte nicht, dass das dort erscheint. Also, der erste Schritt ist mal, ich muss herausfinden, wer der Urheber von dem Video ist. Wer hat das aufgeladen? Ist es auf YouTube, Vimeo, auf all diesen 1000 Millionen... Okay. Gut. Interessant. Okay, egal.
Also, wir sagen das jetzt nicht aus... Persönlichkeitsschutz, weil sonst ist quasi der Barbara Streisand-Effekt, wenn man darüber redet, ja, wird es schlimmer.
So. Nein, egal. Also das Video erscheint. Also ich muss herausfinden, woher kommt das Video? YouTube wird eine Quelle sein. Vimeo könnte eine Quelle sein. All die Videoplattformen können Quelle sein. Und dann muss ich herausfinden, wer hat es aufgeladen. Und unter Umständen, wenn es wirklich irgendwie missbräuchlich ist, dann kann ich über einen komplizierten Weg vorgehen, aber es wird einfach, es wird hure aufwendig.
Ja, also mir ist nicht ganz klar gewesen. Ich nehme an, es wird einfach, das Video wird zu, mit ihm assoziiert und er will das nicht, weil er findet, dann meinen die Leute, er sei irgendwie ein bisschen Dorftrottel oder so. Was aber wahrscheinlich, also eben wie auch immer die Relation ist, zwischen ihm und dem Video, man kann natürlich nicht sagen, Google zeigt einfach andere Videos an. Das ist, sonst würde es jeder machen und jeder würde einfach die Videos von seinen Konkurrenten würden nicht angezeigt werden, dafür nur seine eigenen und umgekehrt. Also das ist eigentlich in Ordnung, dass Google dort sagt, nein, also ja. Der Algorithmus entscheidet, was zuoberst kommt und der wird ausgerechnet eben, man weiss es, wie viele Links auf Webseiten zeigen, wie wichtig die Webseiten wiederum sind und so steigt die Bedeutung und dann kann es natürlich tatsächlich sein, dass ein Video zu meinem Namen oder zu was auch immer zuoberst kommt, wo mir nicht passt. Und dann hat es jetzt da aber noch so ein paar andere Aspekte drin, also wenn, man kann ja, was man tatsächlich kann machen bei YouTube, da kann man reklamieren, genau. Und sagen, das Video stört mich, weil es zum Beispiel kann man verschiedene Gründe angeben und der beste Grund ist natürlich, wenn man sagt, es verletzt meine Urheberrechte und genau. Dann, wenn das der Fall ist, dann verschwindet es relativ schnell, also dann muss es vielleicht irgendwie nachweisen oder so, aber Urheberrechtsverletzungen sind, wenn man sie kann beweisen und wenn sie tatsächlich vorhanden sind, eine gute Methode, um ein Video zum Verschwinden zu bringen.
Es hat unten am Video also verschiedene Punkte. Mag ich und dann tun wir gegen runter, hinzufügen, teilen und dann so ein Fähnchen, das heisst als unangemessen melden. Und wenn ich das anklicke, dann kann ich einen Grund auswählen, warum dass das unangemessen ist. Und dann kann ich eben sagen, es ist irgendwie, was würden wir jetzt da sagen?
Also wenn es irgendwie wirklich etwas mit ihm zu tun hat, dann könnte er das mit dem Urheberrecht anbringen. Und sonst gibt es, glaube ich, auch die Möglichkeit, ich habe mal nachgeschaut, verletzt meine Privatsphäre.
Verletzt mein Urheberrecht, verletzt meine Privatsphäre und andere Rechtsansprüche. Ich weiss nicht, wie fest das kontrolliert wird, aber es wäre mal so ein erster Schritt.
Das Dumme ist natürlich, also es passt mir einfach nicht, das ist kein Grund, ja. Oder? Also ich finde es blöd oder so, das lange nicht. Und jetzt da, wenn er sagt, die Tonspur aus der Nachtwache, ich weiss immer nicht genau, wie man sich das muss vorstellen, aber da könnte er zum Beispiel, wenn er das nicht selber findet, dass das passe ihm, dann könnte er vielleicht zum SF gehen, die sendet die Nachtwache und sagen, du, eure Sendung wird da in einem komischen Zusammenhang gebraucht, wenn ihr das nicht verhindern. Und dann machen die das vielleicht oder auch nicht. Also ich nehme an, wenn jetzt da in einem Video jemand, das ist ja so eine Call-In-Sendung, wenn dort jemand anruft und wirklich ein bisschen blöd angestellt wird oder so, dann wäre wahrscheinlich das SF vielleicht interessiert daran, dass man nicht muss, wenn man in dieser Sendung anruft, sich nachher bloßstellen lassen.
Genau.
Das wäre vielleicht die Handhabe, aber sonst sehe ich wahrscheinlich relativ wenig Möglichkeiten.
Wird schwierig, ja.
Also im Grunde genommen darf man natürlich auch, also zitieren aus Sendungen darf man auch in einem Video. Also ihr dürft ein Video machen, wo ihr Tonspur von dieser Sendung braucht. Ich wäre gespannt darauf, wie das rauskommt. Aber das kann man. Und ja.
Tja.
Das ist das Internet. Man muss da auch Schrott ertragen.
Und leider schon.
Wir sind weiterhin als Consultants gefragt. Tanja schreibt nämlich, gern hätte ich ihre Meinung zum vorliegenden Thema. Es geht nochmal so im weitesten Sinn um zum folgenden Thema mit Vögeli V. Das ist ein bisschen komisch, aber wir machen da die...
Wolgenden.
Ich habe schon...
Darum bin ich darüber
gegangen. Genau, gell, das ist irritiert. Aber man hat mir schon gesagt, ich soll keinen Rechtschreibfehler korrigieren im Radio, weil es bringt eh nicht. Also wie auch immer, ich, selbstständige Masseurin, anja-praxis.ch, wurde kontaktiert von der Firma mm-marketing.ch. Sie bieten mir an, mich bei Google Place auf der vordersten Seite zu platzieren. Dies kostet mich im Jahr, also nicht 890 Franken und ab dem weiteren Jahr 490 Franken. Wie gut sind diese Versprechen?
Ich gebe jetzt da wieder mal eine Antwort, so ein bisschen zum Nachdenken. Ich bin eine Firma und ich tue so ein Angebot machen für Schreinereien. Als Beispiel. Und sage, ihr seid auf der ersten Seite. Das heisst, ich dürfte eigentlich in meiner Kundschaft eine Schreinerei haben, beziehungsweise nur 10, weil so viele haben auf der ersten Seite Platz. Ist ein bisschen kritische Antwort. Es gibt keine Garantie für das Zeug. Sie versprechen es euch, vielleicht halten sie es ein, vielleicht nicht, vielleicht funktioniert es, vielleicht nicht. Also, ist alles ein bisschen schwammig. Leset dort mal so die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es hat nämlich keine Garantie drin.
Ja.
Das ist eben meistens so.
Ich würde mal die Firma fragen, die erste Seite im Internet, wo ist die?
Ja, also das sind alles so Auslegungssachen, die irgendwie ganz schwierig sind.
Ja, also es gibt im Internet keine erste Seite und in dem Dienst Google Places schon gerade gar nicht, weil das ist nicht irgendein Verzeichnis, das ist einfach so ein ortsbezogener Dienst, wo man kann, Inserat, wenn ihr zu Google selber geht, das ist gratis, das könnt ihr, ja. Gibt es so ein Basis-Inserat, das kostet euch gar nichts. Und dann wird das, glaube ich, so im Kontext von der lokalen Suche, also Google Maps, glaube ich, bei Google Plus ist es irgendwie drin gelismet, wie auch immer. Aber es erscheint dort nur, wenn Leute etwas suchen in der Nähe von dieser Praxis. Und ja. Dann kann man sich ja darüber streiten, wie dass man dann die Platzierung misst oder nicht. Also ich glaube... Grundsätzlich ist es nicht verkehrt, wenn Unternehmen so Dienste anbieten für Geld und sagen, jawohl, für so und so viel Geld wirbe ich für dich, platziere ich dich. Aber ich glaube, wir müssen das schon ein bisschen genauer anschauen. Wir müssen nicht einfach sagen, nur jetzt auf dem Dienst. Und zuerst müssen wir überhaupt überlegen, ob der Dienst für sie etwas bringt, ob das nützt. Also bei einer Masseurin, ich glaube, du gehst nicht dich massieren lassen, nur weil dir jetzt Google sagt, übrigens hat es eine Massagepraxis jetzt da in 50 Metern, wo du gerade bist. Und dann findest du, okay, gut, ich habe jetzt gerade nichts anderes zu tun und weil die gerade in der Nähe ist, mache ich das halt. Sondern eine Massagepraxis suchst du dir wahrscheinlich ein bisschen nach anderen Kriterien, nicht einfach allein, wo sie jetzt gerade ist.
Ja.
Und darum müsste man wahrscheinlich überlegen, wenn sie jetzt Werbung machen will, was man mit dem Geld kann anstellen und wie sie am ehesten könnte an Kunden kommen. Aber das müsste man ein bisschen differenzierter anschauen.
Ja, also ich glaube, gerade jetzt so eine Massagegeschichte, das ist wirklich so ein Idealbeispiel, weil das suche ich nicht über das Internet, das suche ich über Kollegen und über Mund zu Mund. Weil das ist eine sehr persönliche Geschichte. Das ist nicht etwas wie eine Hose. Wenn ich einfach mal kaufe.
Oder? Genau, oder ein Restaurant. Hast du Bock auf ein Bier oder so und dann gehst du halt im Umkreis von 100 Metern gehst in die Knelle, die es dann dort hat. Ja, das ist sinnvoll.
Und da ist das so eine andere Geschichte. Darum würde ich eher nicht schauen, dass man irgendwie über Mund zu Mund vielleicht mit den Kunden schauen kann. Und so. Wir machen kein Marketing, wir machen digital.
Wir haben vorher über Marketing gelästert, da können wir jetzt nicht plötzlich sagen, wir bieten euch wunderbare Marketinglösungen an, maßgeschneidert. Der Patrick hat eine Frage aus einem Bereich, der immer wieder für Probleme und Fragen gut ist, nämlich das E-Mail. Ich habe ein Mail verschickt und kann dieses zurück mit dem untenstehenden Vermerk und unten steht folgender Vermerk. This is an automatically generated delivery status notification. This is a warning message only. You do not need to resend your message. Delivery to the following recipient has been delayed. Und dann am Schluss technical details for temporary failure, DNS error. Das ist schon ein bisschen irgendwie unverständlich.
Leicht verständliche Sprache.
So wie die Eulas von Microsoft.
Ja, genau. Ja, das sind so Mails, die von Zeit zu Zeit kommen, wo man, ich glaube, jetzt in dem Fall wirklich irgendwie auf Spam kann zurückführen, dass irgendwie Spam verschickt worden sind und deine E-Mail-Adresse irgendwo drin war und darum, dass zu dir kommst. Löschen, egal. Ich glaube, ich komme die an mich selber und ich schaue die nicht mal mehr an. Ich lösche die einfach.
Also es kann passieren, dass man so Nachrichten überkommt, genau wie du sagst, wenn Spam irgendjemand Spam mit der eigenen Adresse als Absender geschickt hat. Das kann leider passieren. Und dann bleibt einem nichts anderes übrig, als ja, eben die einfach zu löschen. Da in dem Fall kann es auch sein, dass er ein Mail geschickt hat an die Empfängerin, wo ich jetzt den Namen nicht vorgelesen habe, sodass nicht alle anderen Leute auch noch ihr könnt ein Mail schicken können. Aber also, eben dort könnte es passieren, dass einfach so ein Mailserver mal nicht erreichbar ist für ein paar Stunden. Und dann, ja, dann schickt es, dann probiert es den Postausgang, den ihr braucht, probiert es dann nochmal. Wenn er jetzt da gesagt hat, ich weiß nicht mehr, ob ich alles vorgelesen habe, also er probiert das während der 2 Tage. Und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann kommt er ein definitives Mail über, dass es nicht funktioniert hat. Und was muss man dann machen, wenn plötzlich jemandem, wo man früher hat können Mails schicken konnte, dann Mails nicht mehr ankommen?
Ein Mail machen und sagen, er soll Postfach mal nehmen. Man muss sich irgendwie bei dieser Person melden und sagen, ja, schau mal, eben, es kann sein Postfach voll, es kann sein Server nicht erreichbar, es kann irgendetwas sein, aber man muss die andere Person vielleicht informieren. Es kann sein, dass die andere Person die Mailadresse gelöscht hat, keine Ahnung. Man muss irgendwie Kontakt suchen mit dieser Person, wenn möglich nicht per Mail.
Das würde helfen, ja. Es kann manchmal auch immer noch helfen, wenn man noch einen anderen Server hat, wo man sein eigenes Mail kann verschicken kann, also so einen Ausweichserver. Weil wenn es kann sein, dass mein Server, wo ich ein Mail verschicke, das Problem verursacht. Mhm. Also ja. Wenn der zum Beispiel vor kurzem in Spam-Verdacht gekommen ist, das muss nicht einmal meine Schuld sein, das kann ein anderer Nutzer sein, der den auch braucht, der Spam verschickt hat, dass dann halt meine Mails nachher auch abgelehnt werden. Dann kann es sinnvoll sein, wenn man so einen Ausweichserver hat und dann halt mal über GMX oder was weiß ich was das schickt und dann sagt, ist jetzt nur eine temporäre Sache, bis dann der Server wieder geht. Und haben wir noch Zeit? Doch, wir haben noch Zeit und ich muss aber noch eine Frage suchen. Wir sind heute ein bisschen Microsoft-lastig, merke ich, weil der Hans-Peter sagt, ich bin auf der Suche nach einer Alternative zu Outlook. Man versteht ihn, weil Outlook. Hä? Findest du? Bist du ein Outlook-Fan?
Ich finde es gut.
Ich habe so meine Vorbehalte gegenüber Outlook.
Warum?
Ich finde es zu kompliziert. Ich finde es. Das ist fehleranfällig.
Der Seufzer ist von tief gekommen.
Ja. Schon, also, wie soll ich sagen, ich finde ja, ich bin ein grosser Freund davon, dass man Software richtig einsetzt. Also das heisst, dass wenn ich im Monat 3 Mails schicke, dass ich dann nicht Outlook brauche, sondern dann kann ich ein kleines, feines, übersichtliches Mailprogramm brauchen. Und wenn ich aber ein Geschäftstyp bin, wo nicht nur mit dem Blackberry und mit der Krawatte durch die Gegend rennt, sondern wo auch noch 500 Mails pro Tag überkommt und 17'000 Termine im Monat hat, dann ist Outlook sicher gut und dann kann man dort auch im Unternehmen seinen Terminkalender von der Sekretärin pflegen lassen und hat dort einen Admin, der das macht. Das ist alles tipptopp, aber eben so für die Normalsterblichen.
Das stimmt.
Finde ich es in vielen Fällen überdimensioniert. Jetzt sind wir aber vom Thema abgekommen. Die NZZ hat Essential PIM empfohlen. Doch das scheint niemand sonst zu kennen, nur die NZZ kennt das. Wenn die NZZ Untertipp der Woche darauf hinweist, muss doch etwas Gutes daran sein. Er war ein bisschen verzweifelt gewesen, weil ich muss vielleicht vorher ausschicken, er hat schon mal gefragt nach dem Programm und ich habe gesagt, ich hätte keine Ahnung und ich wüsste nicht, ob das etwas Gutes ist.
Also ich habe das auch das erste Mal gehört, aber ich habe es nachgeschaut und es sieht nicht so schlecht aus, aber das heisst nicht, dass es irgendjemand kennt auf dieser Kugel. Das ist natürlich ein Problem, aber jetzt können wir natürlich den Tagesanzeigen gegen die NZZ ausspielen.
Eben, ich habe ja schon überlegt, wie ich jetzt noch so ein bisschen subtilen
ganz ehrlich,
ich
wüsste keine Alternative zum Outlook, außer halt dann irgendwie ein Thunderbird oder so. Aber das hat gerade wieder keinen Kalender drin, das ist dann so zusammengewürfelt. Oder Google Mail, aber das ist wieder eine Online-Geschichte.
Es gibt noch so ein Evolution, das so aus der Open-Source-Welt kommt von Linux, wo so ein bisschen sich als Outlook-Alternative anerbietet. Und ich habe die mal getestet. Ich habe dort in so Fall halt, ich glaube, die NZZ hat das jetzt in aller Ernsthaftigkeit seriös getestet. Also wenn die sagen, das kann man brauchen, dann glaube ich, darf man das schon glauben. Ich habe einfach bei allzu exotischer Software so ein bisschen grundlegende Vorbehalte. Also wenn man der Einzige ist im ganzen Kanton Zürich plus noch so die Innerschweiz und wo das Programm braucht.
Und vier andere NZZ-Leser.
Vielleicht die noch. Dann hat man halt einfach das Problem, dass man so ein bisschen, eben, man ist ein Outsider und man hat dann allein das, wenn die Software gut ist, hat man einfach grundsätzlich eine grössere Gefahr, dass man in Probleme läuft, weil es kennt es niemand, auch wenn ihr zum Beispiel bei der Cablecom oder bei der Swisscom sind und das dort, wenn die richten, dann steht dort garantiert niemand auf denen ihrer Webseite drauf, wenn ihr das Mailkonto mit Essential PIM einrichtet. Es gibt einfach keine Schnittstellen, wenn man etwas wissen will. Wenn man die Daten ein- und raus exportiert, dann findet man, dann weiss das niemand, weil das hat noch niemand gemacht. Und wenn man halt so ein bisschen die Mainstream-Pfade austreten, dann ist es eben weniger gefährlich, weil dann hat man Leute, die das alles schon gemacht haben und es ist einfach durch das sicherer. Und darum sage ich, also eben, wenn man Lust hat auf Experimente, dann kann man gerne das mal ausprobieren. Man muss ja nicht gerade darauf umsteigen, man kann mal testen und schauen, ob es taugt. Ich würde es eben auch so ein bisschen eben schauen, bringt man die Daten nie, bringt man es wieder raus. Und dann, wenn man das alles kann mit Ja beantworten, dann kann man es durchaus einsetzen. Man muss dann halt vielleicht mal in ein englischsprachiges Forum gehen, irgendetwas nachlesen. Und wenn man das nicht will, dann ist man wahrscheinlich wirklich dann doch halt mit Mainstream-Software besser bedient. Was könnte man dort nehmen? Thunderbird hast du gesagt, Kalender hat es ja auch noch in dem Outlook rein.
Eben, ich weiss nicht, die Mäckler sind natürlich wieder ein bisschen besser bedient. Die haben so iCall und Mail und dort ist alles so ein bisschen im Ding integriert. Thunderbird, sonst, ich weiss es wirklich nicht. Oder eben die Online-Geschichte.
Genau.
Also, dass ich irgendwie auf Google Mail gehe mit dem Kalender, dort ist eh alles drin. Also, das wäre auch noch so eine Variante. Und sonst?
Also, das ist auch etwas, wo man durchaus, also gerade so die alten, wir alten Hasen sind dann so drauf getrimmt, dass man für so Sachen immer ein Programm braucht, wo etwas installiert muss haben auf seinem Kompi. Aber für viele Leute ist das Webmail und der Kalender bei Google im Netz tatsächlich eigentlich ausreichend. Und der Vorteil dort ist einfach, der managt sich von selber. Da muss man nichts installieren, da muss man nichts abladen, man muss nichts ausprobieren. Der ist einfach da, der ist auf jedem Computer da, wo man sich damit anmeldet.
Genau, kann überall her darauf zugreifen. Ja.
Und wenn man dann findet, man will doch immer noch irgendwie, also dann kann man vielleicht noch irgendeinem Programm abonnieren oder so, also im Thunderbird kann man ja dann, oder kann man die Mails einmal im Monat abladen, dass man alle auch noch lokal hat, eben so aus dem Backup-Gedanken raus, gibt es ja dort tatsächlich eine legitime Einsatzmöglichkeit, ist einfach ein Mailprogramm zu brauchen, nur um das Archiv abzuladen, wenn man so ein schönes IMAP-Konto hat, wie bei Gmail oder so, das zu synchronisieren, das lokal zu haben und nicht, wenn das Google mal verboten wird, dass das alles weg ist, aber sonst sich einfach auf die Webdienste kümmern.
Ja.
Sollen wir das so als Erkenntnis vom heutigen Abend?
Ja, ich glaube. Das kann man so machen.
Ja, und das ist es gewesen, wenn das Glücksgefühl, das ich am Anfang versprochen habe, wenn das jetzt noch nicht da ist, dann wird es heute Abend nicht mehr passieren. Oder auf jeden Fall nicht in dieser Sendung. Kummerbox Live jedenfalls kommt wieder in einem Monat. Am 30. Oktober sind wir wieder für eure Computerärgernisse da. Schreibt uns jetzt schon für die Sendung. Ihr kommt schon vorab eine kleine Antwort über. Die Adresse ist wie immer digital@stadtfilter.ch. Braucht die Adresse auch für allgemeine Rückmeldungen, für Themenwünsche, für Lob, Tadel und alles, was dazugehört. Und nächste Woche heisst das Thema Zahlen und Anekdoten aus dem Web. Kevin, das wird eine wahnsinnig spektakuläre Sendung.
Ich glaube, es wird eine verblüffende Sendung und es wird eine lustige Sendung. Wir bringen Zahlen wie irgendwie, wie viele Fotos werden pro Tag auf Facebook aufgeladen. Und dann kann man raten, wie viele das sind. Es sind unglaublich viele. Oder im Vergleich, wie gross ist Flickr, wo es seit, wie lange gibt es Flickr schon? Lang?
Sicher 6-7 Jahre.
Wie gross ist Flickr im Vergleich zu Facebook? Flickr, ein reiner Fotodienst. Facebook, kein reiner Fotodienst. So, die vergleichen zueinander. Wird, glaube ich, lustig.
Ich glaube es auch. Wir geben, also zumindest für euch, und wir hoffen auch für die Hörer. Mein Name ist Matthias Schüssler.
Ich bin der Kevin Rechsteiner. Ganz einen schönen Abend.
Ciao miteinander.
Digital wird euch präsentiert von Meierstrom. Installiert, funktioniert.